SWR 2 Leben.
Anja Reich, seit knapp 2 Jahren leben und arbeiten Sie nun als Korrespondentin der Berliner Zeitung in Tel Aviv. Wie Ihr erster Eindruck war, haben Sie Ihrer Berliner Nachbarin Yael Nachshon in Ihrem ersten Brief geschildert. Wir hören mal rein.
Als mein Mann und ich im Oktober in Tel Aviv waren, um ein Gefühl für das Leben zu bekommen, wollte ich gleich wieder abreisen. Wir sind rausgegangen, auf die Straße, wir hatten Hunger und suchten uns ein Restaurant. Das Restaurant war voll, das Essen gut, aber wir fühlten uns ausgeschlossen. Alle um uns herum sprachen Hebräisch, nur wir nicht. Es ist nicht so, dass wir das nicht vorher wussten, aber in dem Moment, als wir da saßen, 2 Deutsche in Tel Aviv, die nicht verstanden, worüber sich das Paar am Nachbartisch stritt, dachte ich, das ist die größte Schnapsidee aller Zeiten. Ich sagte zu meinem Mann, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Er sagte, wir gehen erst mal schlafen und sehen dann weiter. Am nächsten Morgen schien die Sonne. Das Kellerapartment in Tel Aviv war lichtdurchfluteter als unsere Berliner Dachgeschosswohnung zu dieser Jahreszeit. Wir setzten uns in ein Straßencafé und tranken Cappuccino. Um uns herum wurde Hebräisch gesprochen, aber auch Französisch und Englisch. Die Straßen waren voll. Die Autos hupten, die Leute rannten, telefonierten, tippten auf ihren Handys. Alle waren in Bewegung. Wir schienen die Einzigen zu sein, die einfach nur so durch die Stadt liefen, und irgendwie übertrug sich die Energie der Menschen auf uns. Sie steckte uns an. Als wir zurück nach Berlin flogen, hatten wir keine Zweifel mehr.
Anja Reich, eine sonnenlichtdurchflutete, sehr betriebsame, regelrecht hektische Stadt. Was ist geblieben von diesem Eindruck und was hat sich verändert? Was ist dazu gekommen?
Also es ist interessant, so diese Eindrücke zu hören, die jetzt fast 2 Jahre alt sind, weil sie sind gar nicht so anders, als ich die Stadt jetzt sehe. Der Unterschied ist schon, dass ich Hebräisch gelernt habe. Ich habe so einen Crashkurs gemacht und dadurch verstehe ich schon so ein bisschen was. Und diese Hektik, die fällt mir immer nur auf, wenn ich gerade wieder von woanders komme. Also man merkt einfach, wie klein das Land ist und wie viele Menschen hier leben und wie voll es ist.
Israel ist so groß wie Hessen. Haben Sie irgendeine Erklärung für die hohe Spannung, die die Stadt hat?
Also die Stadt ist sehr jung. Es hat damit zu tun, dass Israel überhaupt ein junges Einwandererland ist. Tel Aviv zum Beispiel ist eine Start-up-Metropole. Und die haben nun mal mehr Energie als irgendwie eine gemütliche Stadt in Süddeutschland. Und es ist eben noch viel, viel mehr geprägt von dieser Einwanderung, von diesem, ich lasse Sachen hinter mir, ich fange Sachen neu an. Und das merkt man diesem Land und dieser Stadt sehr an.
Hören wir mal, was Ihre Freundin Yael Ihnen geschrieben hat dazu.
Yael an Anja, Berlin, 31. März 2018. Deine Eindrücke von Tel Aviv sind mir vertraut. Es kann die wunderbarste Stadt der Welt sein und vor Leben nur so sprühen, aber auch ein Ort, der einzustürzen droht, der rastlos ist und anstrengend. Deine Eindrücke, dass Tel Aviv schnell ist und unruhig, gleichen meiner Gefühlslage vom Sommer 2014. Damals brodelte es. Die israelische Militäroperation Starker Fels war auf ihrem Höhepunkt. Im Schatten herrschten 40 Grad, es ging in jeglicher Hinsicht heiß her. Das Leben in Tel Aviv ist wie in einer Blase und normalerweise schafft es nicht einmal eine Intifada, diese Blase zu durchdringen. Die Leute kümmern sich nicht darum, ob irgendwo gerade Luftschutzalarm ist oder nicht. Aber in jenem Sommer mussten wir in glühender Hitze mit den Kindern an der Hand in die Luftschutzkeller rennen.
Anja Reich, das schreibt Ihre Freundin Yael aus Berlin als sozusagen ihre Erinnerung an die Stadt. Und es ist ja zum Teil die Erklärung, warum Yael mit ihrer Familie wegging aus Israel, wie ein paar weitere 1000 andere genervte und kritische Israelis auch. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Es gibt diese Momente, wenn man mit dem Auto die Straße lang fährt und immer nur guckt, wo stelle ich mich unter, wenn jetzt Raketenalarm ist, wo ist der nächste Schutzraum? Das ist eine Bedrohung, die man so überhaupt nicht kennt als Europäer. Das sind so Phasen in diesem Leben hier, die poppen ganz schnell auf und die verschwinden auch wieder ganz schnell aus der Wahrnehmung. Also man lebt wirklich dann in der Blase und versucht es auch sofort wieder zu vergessen, wenn es vorbei ist.
Hat denn Yael mit ihrem kritischen und quasi leidgeprüften Blick auf Tel Aviv ihre Wahrnehmung der Stadt auch verändert?
Nee, also ehrlich gesagt, meine Wahrnehmung der Stadt war sehr krass vom ersten Moment an, weil wir waren kaum gelandet, mein Mann und ich, der auch Korrespondent ist für den Spiegel. Da ging in Gaza der Marsch der Rückkehr los. Da gab es Proteste an der Grenze. Da wurden an einem Tag 17 Menschen erschossen. Und da ging es los.
Wir hören mal rein, wie Sie das geschildert haben in Ihrem Brief an Yael am 7. April 18.
Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal kaum erwarten kann, in den Gazastreifen zu fahren. Ich weiß noch, wie mir eine Kollegin, die lange hier als Korrespondentin gearbeitet hat, vorschlug: Und wenn du dann da bist, fahren wir mal zusammen in den Gazastreifen und ich stell dir meinen Stringer vor. Stringer sind Rechercheure vor Ort. Sie nennen sich meist beim Vornamen und werden Cash bezahlt. Das war vor dem Marsch der Rückkehr, vor den Protesten von 30.000 Palästinensern an der Grenze, vor den Schüssen der israelischen Scharfschützen. Eine andere Zeit. Vergangenen Freitag holten wir unsere Tochter vom Flughafen ab. Als wir zu Hause ankamen, meldeten die Nachrichtendienste die ersten toten Palästinenser. Eine Stunde später waren es 4, 5, 6. Jedes Mal, wenn ich ins Internet sah, war die Zahl der Opfer gestiegen. Wir sahen uns an, erschrocken, ratlos. Wir wussten nicht, wie es weitergeht, wie wir uns verhalten sollten. Gaza ist nur 70 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Eine Autostunde. Aber in der Stadt war von den Unruhen nichts zu merken. Die Tel Aviver bereiteten sich auf das Pessachfest vor. Mein erster Reflex war, zurück nach Hause. Was um Himmels Willen wollen wir hier? Der zweite war, nach Gaza zu fahren, mit eigenen Augen zu sehen, was dort passiert. Allerdings ist das mit dem Losfahren zurzeit nicht so leicht. Man braucht 2 Presseausweise, einen von der Hamas, einen von den Israelis. Die Regierungsbüros haben über Pessach geschlossen. Pessach geht 9 Tage. So lange bin ich dazu verdammt, in der Blase zu bleiben. Es gibt Schlimmeres, die Blase ist ein Traum, gerade jetzt, im Frühling. Wenn ich in Jaffa am Meer spazieren gehe, sehe ich Juden und Araber mit ihren Familien auf der Wiese sitzen. Das Wasser ist schon fast warm genug zum Baden. Manchmal donnert ein Militärflugzeug durch die Wolken Richtung Süden, Richtung Gaza. Niemand schaut zum Himmel, niemand scheint es zu sehen, außer mir.
Anja Reich, das ist ja eine bestürzende, ganz gespaltene Realität, die Sie da schildern, zwischen Tel Aviv und den Kämpfen an der Grenze zu Gaza. Es gibt viele Araber in Tel Aviv, arabische Israelis, 20% der Bevölkerung. Es gibt Palästinenser, die in Israel arbeiten. Ist es so, dass man mehr oder weniger friedlich Seite an Seite lebt und die Vorgänge in Gaza so gut wie möglich ausblendet?
Ja, so kann man es sagen. Also es passiert ja nicht nur viel in Gaza, sondern auch überhaupt hinter den Grenzen von Israel, also auch im Libanon, Syrien, Westjordanland, Ägypten. Und ich glaube, wenn die Menschen, die hier wohnen, das ständig an sich ranlassen würden, würden die durchdrehen. Das verarbeitet man einfach nicht so leicht. Und das sozusagen nicht an sich ranzulassen, gehört irgendwie zum Überleben. Und was gerade vorgelesen wurde, das war wirklich das erste Mal, dass ich das so begriffen habe, in seiner ganzen Stärke. Das hat mich umgehauen.
Nun sagt die israelische Regierung und die israelische Armee natürlich, wir müssen unsere Grenze verteidigen. Auf der anderen Seite ist eine Terrororganisation an der Macht, die Hamas, ist ja auch nach Einschätzung der EU und etliche arabischer Staaten eine Terrororganisation. Und diesen Marsch der Rückkehr, also diese Massendemonstration an der Grenze zu Israel, gibt es bis heute. Und die sind auch bis heute sehr gefährlich. Sie waren ja jetzt öfter in Gaza. Was ist denn Ihr Eindruck, wie frei können sich denn Menschen in Gaza entscheiden, ob sie an der Grenze demonstrieren wollen oder ob sie das lieber nicht tun?
Also als ich da war, um das zu beschreiben, was da los ist, da war das so, dass die Hamas gerade also vor den Moscheen gewartet hat und sozusagen die Leute da mit Bussen abgeholt hat. Und da wurde ihnen einiges geboten. Also da gab es dann so Stände für die Kinder und da gab es was zu essen. Und insofern war das jetzt nicht unbedingt eine Strafe für die Menschen, dahin zu gehen, zu dem Marsch der Rückkehr. Man muss auch immer unterscheiden sozusagen die Leute, die sich eher im Hintergrund halten und die das sind meistens junge Männer, aber auch junge Frauen, die richtig auf den Grenzzaun zulaufen und ihr eigenes Leben in Gefahr bringen. Und das sind oftmals, glaube ich, wirklich eigene Entscheidungen, weil das Leben einfach sehr schlecht ist und weil es nichts zu verlieren gibt. Und die Hamas, ja, belohnt den Einsatz an der Grenze mit Geld, aber auch sozusagen mit Wohnung. Also wenn jemand stirbt, dann bekommen die Eltern neue Wohnung oder sie bekommen Geld und ihnen geht es auf jeden Fall besser als vorher.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, wo es um die Diskussionen in Israel um die öffentlichen Medien geht. Wir hören mal rein.
Yael an Anja, 15. April 2018. Du hast gefragt, ob ich zu der Art von Leuten gehöre, die die Nachrichten ständig verfolgen oder ob ich sie eher meide. Zugegebenermaßen Letzteres. Ich lese keine Zeitungen und sehe keine Nachrichten. Ich verlasse mich darauf, dass die wichtigen Nachrichten mich erreichen, ohne dass ich nach ihnen suche. Außerdem habe ich das Gefühl, dass bei den israelischen Medien keine Transparenz herrscht, dass die politische Korruption auch hier angekommen ist und wir durch eine ganz bestimmte Berichterstattung gesteuert werden. Wie du geschrieben hast, hat jeder in Israel seine eigene Wahrheit. Und diese Wahrheit resultiert aus einem engen, subjektiven und interessenbedingten Blickwinkel, der mit Transparenz und Klarheit wenig zu tun hat.
Anja Reicht, wie nehmen Sie das wahr? Wie offen und unzensiert wird denn berichtet über kontroverse Themen, wie zum Beispiel den Konflikt mit den Palästinensern? Und wie leicht ist es dann für normale Bürger, sich ein zutreffendes Bild zu machen von dem, was passiert?
Ich kann das nur wieder von meiner Warte her sehen. Ich finde das Meinungsspektrum sehr breit. Also ehrlich gesagt nicht anders als in Deutschland. Am Beispiel Haaretz ist eine sehr, sehr linke Zeitung. Oder Israel Hayom ist eine sehr rechte Zeitung. Und diese haben komplett unterschiedliche Positionen, um die sie auch kämpfen. Und es ist auch so, dass es hier in Tel Aviv, im liberalen Tel Aviv, wo die meisten eben nicht Netanyahu wählen, dass also unser Nachbar zum Beispiel, ein Israeli, jüdischer Israeli, der wählt die arabische Partei. Und dafür wählt unser israelischer Gemüsehändler Benny Gantz, also blau-weiß.
Das ist die Hauptgegnerpartei zu Netanyahu, die etwas liberaler auftritt und etwas weniger nationalistisch.
Genau. Also diese Diversität sozusagen, die erlebe ich auch im Alltag. Und also ehrlich gesagt finde ich, dass die Diskussion hier, diese Direktheit und Offenheit, die sind manchmal erschreckend, weil es viele Nationalisten hier gibt in diesem Land und weil die auch sehr offen auftreten. Aber insgesamt, also gerade die Diskussionskultur in Israel finde ich sehr gut, die gefällt mir, weil alles so ganz hart diskutiert wird und sehr offen.
Da schwingt ein Thema mit, das auch in einem Brief anklingt, den Sie an Yael geschrieben haben. Wir hören mal rein.
Tel Aviv, 21. April 2018. In deinem Brief schwingt eine Melancholie mit, die, wenn man Israel noch nicht so gut kennt, gar nicht hierher zu passen scheint. Die meisten Menschen, die ich treffe, sind ganz anders als du. Härter, schneller, unnahbarer. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich derzeit viel Zeit auf Flughäfen und Ämtern verbringe und oft mit eiskalten Blicken fixiert werde. Was machen Sie in Israel? Für wen arbeiten Sie? Wo wohnen Sie? Wie haben Sie die Wohnung gefunden? Wen kennen Sie in Israel? Ich versuche, das Misstrauen nicht persönlich zu nehmen. Manchmal denke ich daran, dass du mir geschrieben hast, wie Terror und Kriege dein Leben bestimmt haben. Und ich sehe dann die Menschen hier mit anderen Augen. Ich frage mich, was sie erlebt haben, wie sie so hart geworden sind und ob ich auch so werde, wenn ich eine Weile hier bleibe.
Also, Anja Reich, das ist ja so ein bisschen dieses Thema dieser großen Direktheit. Sie schreiben eben auch hart, schnell. Ist es eine Beschreibung, die es gut trifft oder sagen Sie zwei Jahre danach, nee, das Bild ist doch komplexer?
Natürlich ist es immer so, wenn man Menschen näher kennenlernt, dass dann alles anders wird, dass man ganz anders aufgenommen wird. Und es war schon in dem Moment so oft so, gerade am Anfang, wenn die Leute in unserer Umgebung gehört haben, dass wir keine Touristen sind, sondern dass wir wirklich vorhaben, ein paar Jahre zu leben, haben die uns plötzlich anders angeguckt und ganz anders mit uns geredet. Da gehörten wir dann in dem Moment schon so ein bisschen dazu.
Yael hat ihnen ja widersprochen und gesagt, ja, die sind rau, aber eigentlich nicht hart, sondern sehr emotional.
Also ich glaube, dass man in so einem Land eine gewisse Härte entwickeln muss, um hier zu überleben. Jeder geht hier zur Armee, jeder Mann, jede Frau. Und das ist ein ganz anderes Leben als bei uns in Deutschland, wo praktisch wir von unseren Nachbarn nichts zu befürchten haben, von den Polen oder Holländern oder Tschechen oder Belgier. Und das ist anders und das erlebt man auch. Und das sage ich völlig ohne Vorwurf. Also wenn ich hier aufgewachsen wäre, wäre ich ganz genauso.
Nun ist Israel ja inzwischen über weite Teile ein orientalisches Land. Gibt es sowas wie diese sprichwörtliche orientalische Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft? Ist das da oder ist das, wie nehmen Sie das wahr?
Ich wohne ja in Jaffa und Jaffa ist der arabische Teil von Tel Aviv, alte arabische Hafenstadt. Und die Menschen um mich herum, die sind wahnsinnig gastfreundlich. Man denkt, wenn man ankommt und gerade wenn man in Tel Aviv ist, denkt man irgendwie, es ist schon ziemlich europäisch. Aber je länger man hier lebt, merkt man, dass es auch sehr orientalisch geprägt ist, was schön ist, was wirklich ja, das Land und die Stadt bereichert.
Sind denn diese Kontakte mit arabischen Israelis, sind es mehr oder weniger die Kontakte in Geschäften, weil man eben mit denen als Geschäftsleuten zu tun hat, oder entwickeln sich auch Freundschaften und persönliche Bekanntschaften?
Bei den Israelis ist es relativ selten. Also da bleiben die arabischen Israelis unter sich und die jüdischen Israelis. Aber auf jeden Fall gibt's das. Gerade an den Universitäten, wo eben arabische Israelis und jüdische Israelis zusammen studieren, zusammen arbeiten, da gibt es, glaube ich, öfter als sonst im Alltag.
Das ist ja etwas, was für deutsche Vorstellungen eher fremd ist. Also das deutsche Bild von Israel enthält das meinem Eindruck nach eher nicht. Wir kommen mal zu einem Text, wo Sie genau darüber schreiben, das Bild Israels in Deutschland.
Anja Anyael, Tel Aviv, 16. Juni 2018. Vor ein paar Tagen rief ein Kollege meines Mannes an. Ich nahm den Hörer ab. Er fragte, wie es uns gehe in Israel. Ich sagte, es habe zum Anfang viele Unruhen gegeben, jetzt aber sei es ruhig und eigentlich sei es wirklich schön hier. Schön? Fragte der Kollege. Ja, schön, sagte ich. Schön ist ja wohl der falsche Ausdruck, sagte er. Ich finde es schön, wiederholte ich und erzählte ein bisschen vom ganz normalen Leben hier. Am anderen Ende der Leitung war es still. Ich redete weiter, sagte noch mindestens dreimal schön, von Mal zu Mal trotziger. Dann gab ich den Hörer an Alex weiter. Es hat keinen Sinn. Ich kenne diese Gespräche. Israel als schön zu bezeichnen, kommt so gut an, als würde ich begeistert vom Cluburlaub in Nordkorea berichten. Am schwierigsten ist es mit Leuten, die noch nie hier waren. Sie denken, Israel sei Kriegsgebiet und jeder, der hierher fahre, unterstütze die Besatzungspolitik. Selbst Israelis wenden sich von ihrem Land ab. Du ja auch in gewisser Weise. Ich verstehe das. Die Mieten sind hoch, die Politik der Regierung ist rechts. Aber viele Menschen, die ich treffe, sind großartig. Und ich denke wirklich oft, wie schön es hier ist.
Anja Reich, ist das so, dass das Bild hier in Deutschland von Israel so schräg ist, dass sich Menschen die israelische Alltagswirklichkeit überhaupt nicht vorstellen können?
Ich glaube, schräg ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Es ist vielleicht eher schwarz-weiß. Also es ist vor allem geprägt von den Nachrichten, die man eben oft hört. Auch davon, dass viele Menschen noch gar nicht hier waren. Also ich komme aus Ost-Berlin, ich komme aus der DDR. Und so von den DDR-Bürgern waren ganz, ganz wenige überhaupt jemals in Israel, weil Israel eben zu DDR-Zeiten galt als der imperialistische Feind, als Aggressor. Immer wenn ich wieder nach Berlin zurückkomme, ist es so, als ich aus Berlin losgefahren bin hierher, da flogen mir diese ganzen Einseitigkeit ständig um die Ohren. Und ja, so ist es, kann man so sagen.
Ist es vielleicht auch so, dass der Unterschied gar nicht begriffen wird zwischen dem Land Israel, in dem arabische und jüdische Israelis zusammenleben, also die Araber sind ja immerhin ein Fünftel der Bevölkerung, und dem besetzten Westjordanland, wo es immer um die Frage geht, wem gehört das jetzt eigentlich und wer darf da was machen, dass diese Unterscheidung hier gar nicht richtig ankommt?
Das kann ich schwer sagen. Also es ist eben ein jüdischer Staat und jüdischer Staat hat natürlich auch immer mit der Geschichte der Deutschen zu tun. Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Reise mit der Bundeszentrale nach Israel mitgemacht.
Und die schärfsten, Bundeszentrale für politische Bildung.
Bundeszentrale für politische Bildung, genau. Und da gab es eben auch von Anfang an diese Leute, die immer schon alles besser wussten als die Experten, die uns hier zur Verfügung standen. Und dann stellte sich interessanterweise raus, dass ausgerechnet die, die eigentlich die härtesten, stärksten Meinungen hatten, die sie auch gar nicht in Frage stellen wollten, bis zu diesem Punkt, später änderte sich das dann, dass die alle irgendwie Nazis in ihrer Familie hatten oder sozusagen sie dachten, dass es da sowas gibt und es war alles nicht richtig aufgearbeitet. Also ich denke, viel in der Haltung zu Israel, zu diesem jüdischen Staat, hat auch immer noch mit unserer Vergangenheit zu tun.
So nach dem Motto, was ein Israeli mal sagte, dass sie uns umgebracht haben, das werden die Deutschen uns nie verzeihen.
Ja, ist leider so.
Netanjahu ist ja in Deutschland jetzt nicht übertrieben beliebt in der Gesellschaft und auch Sie sind sehr deutlich kein Fan. Wie sehr ist denn Ihrem Gefühl nach Israel gleich Netanjahu?
Also das Land ist geteilt. Es gibt das liberale Tel Aviv, Aber insgesamt steht Netanjahu natürlich auch für viele Jahre hier in Israel, wo es weniger Terroranschläge gab als in den Jahren zuvor und weniger Kriege. Das ist eben das, was dieses Land eben sehr prägt, die militärischen Auseinandersetzungen. Also es ist nicht nur so, dass Holocaust-Überlebende gibt, sondern es ist auch so, dass in den letzten Kriegen, Yom Kippur-Krieg oder Sechstagekrieg, dass es da in jeder Familie Opfer gibt. Netanjahu steht extrem für dieses Zeitalter der Sicherheit. Also Netanjahu hat diese hohen Mauern gebaut zum Westjordanland. Und für mich als Journalistin, ich gehe da durch über die Grenzübergänge. Die Israelis machen das nicht, die dürfen das nicht, die dürfen nicht ins Westjordanland, die sehen es gar nicht. Das gehört nicht zu ihrer Wahrnehmung.
Wie wird das begründet, dass die das nicht dürfen?
Weil es zu gefährlich ist. Also man kommt an den Checkpoint und da stehen große Schilder. Drauf steht von hier aus nicht weiter, israelischen Staatsbürgern ist das Weiterfahren verboten. Es gibt Entführungsfälle, also in Gaza gibt es Entführungsfälle immer wieder, auch im Westjordanland. Und es gibt manchmal so Freunde von mir hier auch, die überlegen, ob sie mal mit mir mitkommen. Aber bis jetzt hat es noch keiner gemacht, ist noch keiner mit mir mitgefahren, weil das irgendwie schon als sehr gefährlich gilt.
Ja, kommen wir nochmal auf die Situation, mit der das vielleicht auch unter anderem zu tun hat. Sie schildern einen Raketenangriff auf Tel Aviv, aus Gaza kommend, haben Sie später erfahren. Wir hören mal rein.
Tel Aviv, 22. März 2019. Ich muss dir von meiner ersten Rakete erzählen. Es war Donnerstagabend. Ich war allein zu Hause und hatte es mir auf dem Sofa gemütlich gemacht, um einen Film zu sehen. Draußen stürmte es. Die Wellen peitschten gegen das Ufer, der Regen gegen die Fenster. Vielleicht hörte ich deshalb die Sirenen nicht. Nur den Knall, einen dumpfen Knall. Für einen Moment schien die Erde zu beben. Ich lief auf den Hof, wo es leer war und still, und wieder zurück ins Haus. Die ersten Eilmeldungen poppten auf. Raketenalarm in Tel Aviv. Die Fernsehsender wechselten ihre Programme, Moderatoren redeten durcheinander. Ich verstand nur Gaza. Meine Gedanken rasten. Was sollte ich machen? Wir hatten nicht mal einen Schutzraum im Haus. Ich rief Hanin an, Alex' Assistentin. Sie stand gerade mit Kindern und Hund in ihrem Treppenhaus, weil Treppenhäuser sicher sein sollen. »Geh ins Gästebad, da sind keine Fenster«, riet Hanin. Ich ging ins Gästebad, setzte mich auf den Toilettendeckel und rief meine Nachbarin Karianne an. Sie hatte die Sirenen gehört, aber nur leise, und dachte, es handelte sich um eine Autoalarmanlage. »Gästebad ist gut«, sagte sie und klang dabei so gelassen, dass ich gleich wieder ins Wohnzimmer zurückging und Karianne einlud, zu mir herunterzukommen in die erste Etage. »Unten ist es sicherer als oben«, sagte ich. »Ja«, antwortete sie. »Es wäre eine gute Gelegenheit, mal wieder zusammen ein Glas Wein zu trinken.«
Tja, Anja Reich, wie oft passiert sowas und was hat es für Auswirkungen?
Also ich glaube, mir ist es jetzt 3-4 Mal passiert, dass es Raketenalarm gab in Tel Aviv, seitdem ich hier lebe, also in den letzten 2 Jahren. Ja, das ist ein Gefühl, was man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen kann. Krieg, also die Möglichkeit, dass Raketen einschlagen irgendwie in meiner Wohnung durchs Fenster. Und dann heißt es immer, geh vom Fenster weg. Und das ist schon eine komplett andere Realität. Und das Bild verändert sich dann natürlich. Dann versteht man auf einmal, warum die Soldaten ihre Maschinenpistolen umhaben, wenn die jetzt mit mir einen Bus fahren.
Und diese, wie sind die dann, die Soldaten? Wie wirken die auf Sie, wenn Sie da mit Ihren wahrscheinlich Guzzis im Bus sitzen?
Also die wirken müde. Die fahren wahrscheinlich für eine Nacht oder für 2 Nächte kurz mal nach Hause und müssen dann zurück. Aber sie wirken eben doch ganz normal. Die sitzen eben auch im Kaffee neben uns. Und legen die dann irgendwie so neben ihren Stuhl. Also das ist eben Alltag. Wenn ich in Deutschland sowas sehen würde, würde ich da natürlich viel, viel mehr zusammenzucken als hier.